Jesus, danke, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du Jonathan segnest, wenn er jetzt zu uns redet. Und hilf auch, dass wir mit offenen Ohren und Herzen hören, was du zu sagen hast. Amen.
Ich habe ein Zitat mitgebracht von Jesus. Das heißt, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, ihr seid das Licht der Welt. Und Licht ist ja etwas Positives. Und positiv ist definitiv, was Jesus war. Jesus ist so positiv in Erinnerung von uns, aber auch in Erinnerung von der Welt. Wenn ich meine Freunde frage, wer denn Jesus war, dann sagen sie immer, ja, der Jesus, der war ein grosser Lehrer, der viele Menschen inspiriert hat. Er ist für Liebe eingestanden, für Nächstenliebe. Er ist sogar für Feindesliebe eingestanden. Der Jesus, der hat auf dieser Welt gelebt und war ein mega Vorbild. Und am Schluss, obwohl er nie Gewalt angewendet hat, ist er gewaltvoll gestorben. Das ist das, was meine Kollegen über Jesus sagen. Ich finde es mega lustig, dass sie immer sagen, der Jesus ist so und so, der Jesus ist so und so. Und wenn man so in einer Kirche aufgewachsen ist, dann sagt man immer einfach Jesus und nicht der Jesus. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Ja, aber jetzt ist Jesus nicht mehr da. Aber wer noch da ist, das sind wir. Und wir repräsentieren Jesus. Wir sind sozusagen Botschafter für Jesus, Botschafter von Jesus. Und Menschen beurteilen jetzt Jesus anhand von uns. Sie schauen unser Leben an und schliessen darauf zurück, wie ist jetzt Gott, wie ist jetzt Jesus. Und zum Beispiel, wenn ich als Christ in ein Kaffee gehe und ein Restaurant, ich bin mega knausrig mit Trinkgeld, dann wird es den Leuten wahrscheinlich schwerfallen, daran zu glauben, dass mein Gott grosszügig ist. Und so tut das, was wir machen, zeigen, wie der Gott ist, an den wir glauben. Und meine Frage für die heutige Predigt ist, wie muss gemeint sein, dass die Menschen an uns Gott sehen? Durch uns als Gemeinde an Gott können glauben. Wie muss gemeint sein, dass unsere Kinder den Gott sehen, an dem wir glauben? Wie muss gemeint sein, dass unsere Teens, die vier, die jetzt den Unterabschluss machen, Gott sehen in der Gemeinde? Wie muss so eine Gemeinde sein? Und ich habe vier Punkte mitgebracht. Gemeinschaft. Und meine Teens wissen, dass wenn ich sage, warum sind wir Gemeinschaft, es ist, weil Gott ein gemeinschaftlicher Gott ist. Sie können das jetzt sagen, Trinität. Gott ist der Dreieinige. Und wir als Gemeinde, wir sollen Liebe sein. Wie sollen Menschen an Liebe glauben, wenn wir keine Liebe haben? Wir als Gemeinde sind die, denen uns ist vergeben worden. Wir sind eine Gemeinschaft von vergebenen Leuten und vergebenden Leuten. Und wir sind eine übernatürliche Gemeinschaft, weil unser Gott übernatürlich ist. Wenn wir das Zitat nochmal anschauen, gehen wir doch nochmal zurück. Ihr seid das Licht der Welt. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass es nicht heisst, du bist das Licht der Welt, sondern es heisst, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid. Und so ist Christsein nicht etwas, was man alleine macht. Manchmal habe ich stark den Eindruck, dass Christi etwas ist, was man allein macht, weil unsere Gesellschaft die tickt so ein bisschen, dass man heute alles so ein bisschen allein macht. Ich kann allein Bibel lesen, ich kann allein daheim Predigten auf YouTube schauen, ich kann allein in den Gottesdienst kommen, mich so ein bisschen berieseln und allein wieder heimgehen. Es ist so einfach, Christi allein zu leben. Und manchmal bin ich mega stark versucht, auch mein Christi einfach ganz allein für mich zu leben. Aber Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Christsein ist nicht Einzelarbeit. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Trend, dass man so vieles als Einzelarbeit betrachtet, auf unsere Gemeinde abfärbt, aber dass es so ein breites Phänomen ist, dass es nicht erstaunt, dass Einsamkeit immer ein grösstes Thema wird. Und darum möchte ich uns als Gemeinde anspornen und ermutigen, dass wir Gemeinschaft leben. Und unsere Gemeinde ist dort aber schon mega gut, wenn ich das so sehen kann. Ich bin ja erstes Jahr da, ich habe noch ein bisschen so die Aussenperspektive und es freut mich mega, so das Gemeinschaftliche zu sehen an dieser Gemeinde. Und ich möchte es euch jetzt aber nochmal sagen, damit auch in 50 Jahren unsere Gemeinde noch etwas Gemeinschaftliches ist. Und ich möchte die Punkte jetzt sagen, damit ihr immer daran erinnert werdet, das ist, wie Gemeinde muss sein. Und ihr vier Teens, ihr werdet irgendeinmal gross sein, ihr werdet irgendeinmal in dieser Gemeinde den Laden schmeißen oder sonst den Laden schmeißen. Und dann erinnert euch an die Punkte erinnern und lebt das. Aber ich finde es so stark, wenn ich in eurem Leben schon das mega gut sehen darf, mega viele von uns, euch Teens leitet nämlich Jungschar. Und Jungschar ist so etwas Gemeinschaftliches. Es ist etwas Gemeinschaftliches für Familie, für Kinder selber, für die ganze Gemeinde. Und das hat so eine gute Auswirkung auf unser Gemeinsein. Und Jungschar ist so vorbildlich bezüglich Gemeinschaft, weil es ist jung und alt zusammen. Es ist nicht so steril und künstlich. Nein, es ist im Alltag, es ist im Dreck draussen. Es ist miteinander lachen, miteinander Fehler machen, einander vergeben. Es ist einfach, Jungschi ist so etwas, so ein Vorbild. Und es freut mich mega, einfach zu sehen, wie so viel sich in Jungschi investiert. Aber es sind natürlich auch ganz viele andere Sachen, wo das Gemeinschaftliche leben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein grosser Unterschied einfach nur das eine Gefäß von Jungschar schon macht im Leben von Familie. Wie viele Freundschaften gebildet worden sind die Jungschar, die anhalten, wie viele Familien zusammengefunden haben, die sich am Abend treffen und zusammen grillen, wo Beziehungen entstehen, wo Eltern connected werden, wo Kinder und Teenager. Jungschar ist einfach so etwas Cooles. Das freut mich mega. Wenn man in die Bibel schaut, dann gibt es so einen Begriff in der Bibel, der heißt einander. Und der kommt mega oft vor im Neuen Testament, etwa 50 Mal. Und das heißt so, liebt einander, vergebt einander, dient einander, ertragt einander. Ganz nur so einander Begriff, wo aufzeigt, gemeint, Nachfolge ist etwas, das machen wir gemeinsam. Und ich möchte euch so eine kleine Anregung geben, falls ihr euch als Familie trefft oder als Freunde. Nennt doch euch ein Bibel-App führen, wo die meisten auf dem Handy haben. Und dann sucht ihr dort die Übersetzung NGÜ 2011 raus, weil die übersetzt den Begriff sehr nahe. Und dann sucht ihr nach einander. Und nachher findet ihr etwa 50 von diesen Versen. Und da kann doch von euch jeder so einen Vers auslesen und da kann man darüber austauschen, warum habe ich diesen Vers genommen, was sagt er, wie möchten wir den in unserem Leben leben. Vielleicht, wenn er heute Nachmittag euch langweilig ist, dann macht das. Der nächste Punkt ist Liebe. Wie ihr da gesehen, Liebe ist so etwas, das gehört mir die ganze Zeit und ich weiß nicht, ob man manchmal nicht das Ohren voll hat von dem Begriff von Liebe. Aber Nächstenliebe ist etwas, was uns als Gemeinde prägt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, heißt es in Johannes 13. Liebe untereinander zu haben. Ich merke manchmal gar nicht, wie wenig Liebe ich überhaupt habe. Was ich allerdings ein bisschen öfter merke, ist, wie wenig Liebe andere haben. Aber nicht hier in der Gemeinde natürlich. Liebe untereinander haben. Und da ist die Geschichte von Zachäus mir letzte ganz neu bewusst geworden, dass Liebe haben, wie das in der Begegnung von Jesus und dem Zachäus so lebendig gezeichnet wird. Der Zachäus, der ist ja ein Zolleintreiber gsi und der ist mega reich gsi. Und ich stelle mir so vor, so wie so ein kleiner Mann, er ist nämlich klein gsi und so mit einem steinharten Gesicht und er grummelt immer so vor sich hin, wenn er allein ist, führt ein Selbstgespräch, irgendwie so stelle ich mir den Zachäus vor. Und er hat an allen Strassen, die in die Stadt geführt haben, hat er so Zollstätte aufgestellt und die Leute haben nachher müssen ihm Geld abgeben, wenn sie in die Stadt hineingegangen sind, wenn sie Waren in die Stadt hineingebracht haben. Und von dem Geld hat er dann den Römer gegeben. Das sind die Erzfeinde der Juden gewesen, damals. Und so war der Zachäus sehr verhasst gewesen. Aber nicht nur das, er hat auch mega viel Geld in seine eigene Tasche abzweigt. Er hat die Leute abgezockt. Es war ein richtiger Gauner gewesen. So ein Typ war der Zachäus gewesen. Und er ist steinreich, aber im Kontrast dazu ist er ironischerweise mega klein. Obwohl er sich so überall gross aufführt, ist er mega klein. Und Obwohl er so klein ist, hat die ganze Stadt nicht geschafft, sich von seiner Tyrannei zu befreien, hat sich irgendwie sehr gut durchsetzen können. Und dann ist Jesus reingekommen. Jesus ist in die Stadt reingekommen, wo der Zöllner war. Jesus ist reingelaufen und hat noch nichts gemacht. Jesus hat noch keine Minute hat er irgendwo angehalten. Er war noch nicht mal fertig mit reinlaufen. Da hat Jesus das Gespräch mit dem Zöllner. Und es ist ein bisschen ein komisches Gespräch, so, es ist ein bisschen awkward. Aber am Ende von dem Tag ist die Stadt völlig verändert. Der Zöllner ist völlig verändert. Er gibt das Geld raus, er geht plötzlich fair mit den Leuten um und die ganze Stadt ist ein neuer Ort geworden. Die Geschichte lesen wir im Lukas 19. Ich möchte euch vorlesen. Ganz am Anfang vom Kapitel 19 im Lukas-Evangelium. Und er kam nach Jericho hinein, also Jesus, und Jesus zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer Jesus sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war sehr klein. Da lief er voraus und stieg auf einen Baum am Straßenrand, um zu sehen, wenn Jesus dort vorbeikommt. Und als Jesus an dem Ort kam, blickte aber Jesus auf und sah ihn im Baum und sprach zu Zachäus: Steige schnell runter vom Baum, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Heute müssen wir bei dir ein Fest feiern. Das mit dem Fest habe ich jetzt geschrieben. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als aber die Leute das sahen, murrten sie und sprachen: Das ist ein böser Mensch, warum geht Jesus zu ihm? Zachäus aber trat zu Jesus und sprach zu ihm: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es viermal wieder zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Veränderung, die in dieser Geschichte gezeichnet wird: Zuerst ist er reich und grantig und alle hassen ihn. Und dann, obwohl er gehasst wird, gibt es bei ihm ein Fest. Obwohl alle Leute ihm aus dem Weg gehen, kommen sie plötzlich und essen mit ihm. Obwohl man immer so mit den Zähnen geknirscht hat, wenn man ihn gesehen hat, gibt es jetzt plötzlich ganz normale Gespräche. Es ist wie schwarz zu weiß, der Unterschied, den Jesus in dem Leben gemacht hat. Und ich frage mich, wie ist das möglich gewesen? Wie hat so einen krassen Unterschied können feststellen? Und die Antwort ist, Jesus hat den Zöllner gesehen. Obwohl er so klein war, hat Jesus ihn gesehen. Jesus hat ihn wahrgenommen, er hat ihn wertgeschätzt. Er hat gesagt: Hey, bei dir möchte ich ein Fest feiern. Jesus ist auf den Zöllner zugegangen, nicht mit einem verurteilenden Herz, sondern mit offenen Armen, mit Wertschätzung, obwohl Jesus gewusst hat, dass der Zöllner ein Gauner ist. Und ich wundere mich, ob wir, wenn wir alle zusammen voneinander lernen als Gemeinde, ob wir dann nicht Augen bekommen wie Jesus, wo die Menschen sehen, die verhasst sind, ob wir nicht Augen bekommen wie Jesus, wo die Menschen sehen, wo man sonst gerne übersehen oder wo man nicht gerne Zeit damit verbringt. Und ich wünsche mir, dass wir einfach voneinander lernen. Und wenn ich so Gespräche habe mit einzelnen von euch, spüre ich, wie ganz verschiedene von euch so eine Gabe von der Liebe haben, wie ihr die einsetzt. Und das freut mich mega. Und ich möchte uns als Gemeinde anspornen, das weiterzuleben, damit Menschen sehen, wir haben einen Gott von der Liebe. Aber letztendlich ist irgendwie klar, dass wir nie perfekt sein können. Letztendlich ist auch klar, dass das Problem von der Liebe irgendwo ein bisschen tiefer in uns drin ist. Ganz tief in uns drin ist so etwas, wo eigentlich nicht immer liebt, wo nicht dazu gemacht ist, zum Lieben. Oder wenn man liebt, dann machen wir es doch oft aus selbstzentrierten Motiv raus. Wir können nicht einfach in die Schule gehen und lernen, jetzt lieben wir und nachher sind wir lieb. Nein, das Problem liegt tiefer. Wir sind alle irgendwie wie Zachäus, wo an der Straße Kreuzungen von unseren Beziehungen versuchen, Geld einzutreiben. Nur ist es nicht Geld, das man eintreibt, sondern vielleicht Anerkennung oder geliebt sein oder gesehen sein oder manchmal ein bisschen Mitleid. Das ist, wie wir unser Leben leben, so ein bisschen wie Zöllner. Vielleicht ist der Zöllner ein bisschen ein übertriebenes Beispiel von uns, aber ich persönlich, ich bin durchaus ein bisschen ein Zöllner in meinem Leben. Aber ich glaube, dass das ist auch ein Phänomen von unserer Gesellschaft, die Selbstverwirklichung, dass man darauf trainiert werden, dass ich selber muss genug Geld verdienen und gut dastehen. Es ist ein Gesellschaftsphänomen. Und das kann man nicht einfach so durchbrechen. Für das braucht es eine Begegnung mit Jesus. Und warum hat Jesus durch so wenige Worte und Zachäus sein Leben so komplett können verändern? Und warum hat Jesus die Fähigkeit, die Macht, auch unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen? Wir sehen die Antwort zu dem am Ende vom Leben von Jesus. Am Ende hat Jesus Platz getauscht. Am Ende von seinem Leben hat Jesus Platz getauscht mit dem Zöllner. Wo der Zöllner nämlich in der Stadt verhasst war, ist am Schluss Jesus verhasst gsi und er hat zugelassen, Jesus hat zugelassen, sich selber gehasst hassen von den Menschen, weil der Zöllner gehasst wurde. Jesus hat sich aus der Stadt ausschliessen lassen, mit Menschen gerne den Zöllner ausgeschlossen hätte. Jesus hat alles auf sich genommen, was der Zöllner verdient hätte, was der Zöllner falsch gemacht hätte und hat einfach das getauscht mit dem Zöllner. Und während der Zöllner mit einem steinharten Gesicht an die Leute abgezockt hat, ist Jesus als ein Lamm, wie wir es in diesem Lied gesungen haben, als ein Lamm, ist er friedfertig geblieben und ruhig und hat sich schlachten lassen. Und Jesus hat die Strafe oder das Urteil, das der Zöllner verdient hatte, das hat Jesus auf sich genommen. Und die Liebe, die Jesus hatte, der Frieden, den Jesus hatte, den hat er dem Zöllner gegeben. Und in dieser kurzen Begegnung, dort bei dem Baum, ist das noch nicht geschehen, weil Jesus ja dort noch nicht gestorben war. Aber dort ist so wie, dass angeschnitten wurde, dass Jesus am Schluss für den Zöllner den Platz tauschen tut. Und für uns alle hat Jesus den Platz getauscht. Für all unseren Schmerz hat auch Jesus Schmerzen erlitten. Für all die Ablehnung, die wir in unserem Leben erfahren haben, hat auch Jesus Ablehnung erlebt. Und für all die Ablehnung, die wir anderen gegenüber gelebt haben, ist auch Jesus abgelehnt worden. Und jetzt tut Jesus Platz für uns tauschen. Und dort, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dort hat er all das genommen und hat es weggewaschen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und sein Blut ist über die ganze Schuld von uns geflossen und hat die Schuld aufgelöst. Hat alle Sünden erweckt, einfach so ins Nichts gemacht. Und wo Jesus wieder zurückgekommen ist, nach 3 Tagen von den Toten, hat er das Leben, ja, unser Leben gebracht. Und der Tausch ist wie fertig gemacht worden. Und er macht uns das Angebot, dass wir sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass du auch mit mir Platz zu tauschen und das, was ich falsch gemacht hast, am Kreuz mit deinem Blut reinigen, wegmachen und dafür deinen Frieden und deine Liebe mir geben. Und bei diesem Tausch werden wir neu erschaffen. Und in diesem neuen erschaffenen Mensch, und wir werden, die Bibel nennt das Wiedergeburt, sind wir nachher gefüllt von der Liebe von Gott. Und nach dem Tausch haben wir das erste Mal wirklich die Möglichkeit, das Leben von Jesus zu leben. Weil es heißt, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht und sie aus dem Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat alles weggenommen, was uns gehindert hat, zu lieben, und hat etwas Neues gemacht. Und Jesus hat Liebe in unser Herz ausgegossen, Liebe von Gott. Darum können wir als Gemeinde jetzt lieben. Und die Frage ist, wie sieht so eine Liebe aus von Gott? Wie sieht die Liebe aus, die wir als Gemeinde können leben können, wegen dem, was Jesus für uns da hat? Und wir finden die Antwort im Johannes 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das, wofür Jesus bekannt war, und Liebe ist das, wofür wir als Gemeinde, als Jünger von Jesus bekannt sind. Und was ist das für eine Liebe? Es ist die Liebe, die gleiche, wie Jesus für uns hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für unsere Brüder das Leben hinzugeben, für unsere Geschwister. Also unser Ziel ist jetzt als Gemeinde, auf die gleiche Art zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist doch eine sehr krasse Liebe, weil Jesus hat sein Leben hingegeben für alle Menschen. Und darum sollen auch wir unser Leben hingeben für alle Leute. Und das ist nicht möglich. Wir können, erstens können wir nicht sterben, also wir müssen auch nicht. Und zweitens ist es so schwierig, manchmal zu lieben, einfach aufzustehen und zu sagen, hey, ich lebe jetzt nicht für mich, sondern ich lebe für meinen Ehepartner, hey, ich lebe jetzt für meine Frau, ich möchte jetzt, dass es meiner Frau gut geht zuerst. So etwas ist schwierig, es ist sogar unmöglich. Aber weil es heisst, ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist der Tausch am Kreuz, und ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das, was unsere Gemeinde prägt, dass Christus in uns lebt und ich darum frei kann leben. Und die Lüge, die grösste und schwierigste Lüge in meinem Leben ist, dass ich nicht geboren bin, ein Stechmuck zu sein, wo immer du zuge, sondern ich sondern dass ich geboren bin, ein Licht zu sein, zu leuchten. Wie wir es ganz am Anfang gesehen haben, was heisst, ihr seid das Licht der Welt. Und natürlich funktioniert das nicht immer gut. Und darum möchte ich zum nächsten Punkt kommen, das heisst, vergebt einander. Schau, das ist jetzt so ein Einander-Vers, obwohl das Wort gegeneinander, das Einander ein bisschen versteckt ist, aber das ist einer von denen, die ich vorher erwähnt habe. Seid aber gegeneinander, das ist ein Rechtschreibfehler. Seid aber freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid aber barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So müsste es richtig sein. Unsere Gemeinde ist also eine Gemeinschaft von Leuten, denen ist vergeben worden, mir ist vergeben worden, Gott hat mir alles vergeben, durch sein Kreuz hat er mir alles vergeben. Und darum kann ich jetzt auch andere vergeben. Und jeder von euch, der den Tausch am Kreuz für sich machen mit Jesus, der ist jemand, dem hat Jesus vergeben, und zwar alle Schuld und alles ausgelöscht. Wie Jesus vergibt, ist so unglaublich. Es heißt, an ihre Sünde und ihre Gesetzeslosigkeit will ich nicht mehr gedenken, seit Gott im Hebräer 10. Gott denkt nicht mehr daran, an das, was wir falsch gemacht haben, wenn er uns mal vergeben hat. Das ist so krass, dass es einfach weg ist. Und auf die gleiche Art sollen wir auch einander vergeben. Und das zeichnet unsere Gemeinschaft aus, unsere Gemeinde zeichnet das aus, dass wir einander vergeben. Weil Gott mir nämlich vergeben hat, setzt mich das frei, dass ich auch andere vergeben kann. Und ich glaube, die Vergebung, die Gott für uns parat hat, ist einfach so gross. Jeden Morgen stehe ich auf und ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, was habe ich alles falsch gemacht in meinem Leben. Ich stehe auf und weiss, Gott hat mir vergeben. Ich sage, danke Gott, hast du mir vergeben. Danke Gott, gibt es keine Sünde und keine Schuld und keine Fehler mehr in meinem Leben, wo du mir nachher drehst. Danke, hast einfach offene Arme für mich. Und so bete ich am Morgen und lege Vergebung so an, wie Kleider, einfach über meinen ganzen Körper. Und ich laufe mit diesen Vergebungskleidern durch den ganzen Tag durch. Aber ich glaube, dass Vergebung nicht nur etwas ist, was Gott für uns macht, sondern dass es auch etwas ist, was wir füreinander machen. Und dass das auch ein Teil von dem Licht ist, wo Jesus gesagt hat, wo soll scheinen. Lass das Licht leuchten unter den Menschen, damit sie sehen, dass wir einen vergebenden Gott haben. Darum ist Vergebung etwas, wo auch in unserer Gemeinde soll sichtbar sein, etwas, was gelebt sein soll. Und wenn ich jemanden anschaue, dann sehe ich ihn in diesen Kleidern von der Vergebung und ich weiss, Gott trägt niemandem mehr, keinem Gemeindemitglied irgendetwas hinten nachher. Gott hat die ganze Schuld ausgewischt. Und ich denke auch, dass wenn wir einander vergeben, dass das alle Menschen sehen sollen. Was gibt es schöner, als wenn zwei vorgehen und sagen, hey, wir haben uns gestritten, aber jetzt haben wir uns versöhnt und sie umarmen sich. Was ist das für ein Zeichen, dass wir Gemeinschaft von Vergebenen sind? Wie einfach fällt es denn den Menschen zu realisieren, dass wir einen Gott haben, der vergibt, wenn wir so leben? Oder als Ältere vor der Kinder stehen und sagen, hey, wir haben gestritten als Ältere, wir sind ausfällig geworden, aber wir haben Frieden gemacht, es tut uns leid, wir haben einander vergeben, vergebt auch ihr uns. Das ist einfach das Vergebungsleben, das alle sehen. Und ich möchte euch einfach sagen, Vergebung ist nicht Unterwäsche, sondern Vergebung sind Kleider, die man sieht. Und ich möchte einfach, dass das Vergebung das Licht ist, das leuchtet bei uns in der Gemeinde. Wir zeichnen uns als Christen, wir zeichnen uns als Gemeinde gar nicht dadurch aus, dass wir fehlerlos leben. Wir zeichnen uns nicht dadurch aus, dass wir besser leben als andere oder besser leben als vorher, obwohl wir das natürlich machen. Wir zeichnen uns aber nicht dadurch aus, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir vergeben worden sind. Und wir zeichnen uns dadurch aus, dass Vergebung etwas ganz Selbstverständliches untereinander ist. Und ich wünsche mir so, dass jeder Einzelne von uns das immer und immer wieder sehen darf. Die Vergebung und die Liebe und das Gemeinschaftliche aber, das ist nicht etwas, was von allein passiert, was einfach ist, sondern es ist etwas, wo Gott unter uns wirkt. Und im Lukas 3, Vers 16 lesen wir, Johannes hat den Leuten gesagt, hat zu ihnen gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das Leben, von dem ich jetzt hier geredet habe, ist nur möglich, weil Gott mit übernatürlicher Kraft in uns wirkt. Und das ist ein Punkt, der am allerwichtigsten ist. An unserer Gemeinde soll man sehen, Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und da müssen wir uns als Gemeinde keine Gedanken darum machen, auch können wir einem Raffi Käse genug Lohn zahlen. Weil Gott ist ein übernatürlicher Gott. Er tut Wunder wirken. Können wir uns auch Gedanken machen, können wir ihm immer noch Lohn zahlen, wenn er plötzlich 8 Kinder bekommen hat mit seiner Frau? Nein, wir glauben an einen übernatürlichen Gott. Und ich habe gerade diese Woche etwas mega Spezielles erlebt mit dem Heini, der einfach so deutlich macht, wie übernatürlich Gott ist. Ich habe nämlich Kärtchen eingekauft für unsere Teens und dann habe ich eins gekauft für den Niklas. Und ich habe das Kärtchen gesehen und denke, ja, das kaufe ich für den Niklas. Und nachher schreibt mir der Heini, hey, ich habe einen Vers, den ich für Niklas möchte mitgeben. Und dann schreibt er mir den Vers. Und es ist einfach genau der gleiche Vers, wie auf dem Kärtchen drauf gestanden ist. Von all diesen 4 Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, wo man an uns Gott erkennen kann, dass man an unserer Gemeinschaft erkennen kann, Gott ist ein Gott von der Gemeinschaft, dass man unsere Liebe kann erkennen, Gott ist ein Gott von der Liebe, dass man unsere Vergebung kann erkennen, Gott ist ein Gott von Vergebung und dass man an dem übernatürlichen Leben könnt erleben, dass Gott übernatürlich ist. Von all diesen Punkten ist mir einer natürlich am wichtigsten und das ist die Liebe. Gott hat uns unglaublich geliebt und ich möchte euch alle einladen, nehmt die Liebe in euer Leben auf. Einfach zu beten, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mich gern hast. Vater, danke, hast du deinen Sohn gesendet für mich. Jesus, danke, bist du für mich gestorben. Heiliger Geist, danke, lebst du in mir. Und ich glaube, dass Liebe in unserer Gemeinde immer so ein Nähen von Gott ist und ein Weitergeben, ein Leuchten. Wir leuchten nicht an uns, sondern wir leuchten von Gott, bekommen wir Licht und dann geben wir das weiter. Und ich möchte, dass wir miteinander wachsen in dieser Liebe. Ich habe zum Beispiel vorgestern bin ich spazieren und ich habe darüber nachgedacht, wie Gott mich liebt. Und mir ist bewusst geworden, ich habe so wenig das Gespür dafür, wie fest Gott mich liebt. Und ich habe gedacht, ich weiss, Gott Vater liebt mich, ich weiss, dass Jesus mich liebt, aber wie ist es mit dem Heiligen Geist? Liebt mich der Heilige Geist? Und dann ist mir bewusst geworden, der Heilige Geist lebt in mir. Der Heilige Geist lebt gerne in mir. Er hat Freude daran, in mir zu leben. Es ist etwas, was er gerne macht. Und ich war einfach überwältigt von dieser Liebe. Und die Liebe möchten wir jetzt auch unseren Teens, unseren Unti-Abschlussleuten weitergeben. Und wenn wir jetzt dann zusammen die Teens segnen und beten, tun wir das als eine Gemeinschaft von übernatürlichen Leuten, die an übernatürlichen Gott glauben.
Danke, Johnny.